D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da ist nichts drin und da ist vor allem nichts dran. Das könnte ein Slogan sein für Homöopathie, für diejenigen, die wirklich überhaupt nichts davon halten. Andere behaupten ja, Homöopathie, das hat mir sehr, sehr geholfen. Donja Farahani bei mir im Studio, bei dir so, du glaubst da nicht dran, ne?
Ich habe das noch nie genommen. Und deswegen, weil ich nicht dran glaube, nehme ich es auch nicht, weil nachher, weißt du, dann bringt das nichts mehr.
Ich nehme auch selten andere Medikamente. Ich habe schon mal Globuli, habe ich schon mal genommen.
Gegen was?
Ich weiß es nicht mehr. Männergrippe.
Das wird außer härtere Sachen
heftig diskutiert bei uns auf der Facebook-Seite. Der Grund ist das Gespräch mit Nathalie Grams am Samstag bei uns im D-Radio Wissen Grünstreifen. Die ist Ärztin, war überzeugte Homöopathin. Jetzt behauptet sie, diese alternative Heilmethode, die gehört nicht zur Medizin. Die Diskussion setzen wir fort und das mit Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftsautor, der den Selbsttest mit Globuli gemacht hat. Seine Erfahrungen jetzt gleich in 3,5 Minuten. Außerdem sprechen wir über diesen Spruch hier von Sigmar Gabriel über den ägyptischen Machthaber Al-Sisi.
Ich finde, sie haben einen beeindruckenden Präsidenten.
Ja, beeindruckender Präsident. Wir fragen uns, wie kann man etwas Nettes über eine andere Person sagen, auch wenn man denjenigen oder dessen Einstellung wirklich überhaupt nicht ab kann. Das ist die Redaktionskonferenz am Montag. Am Mikrofon ist Ralf Günther und mit dabei die beeindruckende...
Schöne Haare hast du.
Ja, beeindruckende Donja. Das war sehr, sehr nett ausgedrückt.
Das war nicht echt.
Schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Herr Doktor, mein Kind hat eine ganze Dose Globuli geäxt. Naja, dann heute nichts Süßes mehr. Ihr kennt ja diesen Witz, können wir drüber lachen. Wobei, es gibt ja auch Leute, die sagen, ihnen würde die Homöopathie helfen. Homöopathie ist reine Glaubenslehre. Das hat zumindest Nathalie Grams bei uns im Interview gesagt. In den vergangenen Tagen. Die Ärztin war überzeugte Homöopathin. Mittlerweile ist sie ernüchtert und sie klärt auf. Das könnt ihr euch alles anhören und mitdiskutieren bei uns im Netz. Kriminalbiologe Marc Benecke hat in einem Selbstversuch mal eine Überdosis homöopathischer Mittel eingenommen. Wie viele andere Skeptiker der Homöopathie weltweit auch. Mit welchem Ergebnis? Das wollen wir wissen. Hallo Marc.
Hallo, einen skeptischen guten Abend.
Welchen Effekt hatte deine Überdosis? Hast du dir den goldenen Globuli-Schuss gegeben?
Ja, es war wirklich ganz lustig. Also ich habe sie gegessen und das war tatsächlich ein komisches Gefühl, weil so ein klein bisschen Placebo schon am Wirken war. Also mir wurde dann so ein bisschen schlecht irgendwie, aber das liegt natürlich auch dran, weil ich normalerweise auch nicht löffelweise Zucker esse und ein so ein Fläschchen, Zuckerkügelchen, das war in dem Fall mit Zucker zubereitet, ist dann halt so, wie man Zucker isst. Also kann man zu Hause mal ausprobieren, ist komisch. Lustiger war es, als ich mal Hochpotenzen hergestellt habe von Leichenfliegen und von Sperma. Das war wesentlich lustiger. Die habe ich einfach in Wasser eingerührt, ohne die in Zuckerkügelchen zu machen. Mhm. Das hat mir gut getan, weil das dann einfach ein guter Schluck Wasser war.
Ah ja, natürlich, klar. Aber die anderen, die Globuli, das war in erster Linie Zucker. Was genau hattest du da eingenommen? Was war das für ein Wirkstoff?
Ich glaube, es war Belladonna, weil das eine der verbreitetsten Substanzen ist und die ist deswegen interessant, weil da auch die Verdünnungen sehr gut kontrollierbar sind, weil es so häufig hergestellt wird. Also eine häufige, die ist noch nicht mal besonders hoch, diese Verdünnung, die heißt C12 oder D24 und die entspricht ungefähr dem, wenn du ein Tröpfchen von der Rheinlösung in den Atlantik kippen würdest. Mhm. Also da ist wirklich einfach nichts mehr drin, wenn du das zu dir nimmst.
So, und bei uns im Netz wird heftig diskutiert über den Sinn, den Unsinn von Homöopathie. Ich lese mal vor, Fatima schreibt zum Beispiel, ich hatte eine Erkältung und ich habe 5 Tage lang auf meine Selbstheilungskräfte vertraut. Das ging mir dann aber nicht schnell genug. Am 6. Tag habe ich dann Globuli verschrieben bekommen und war am Tag drauf gesund, dank Homöopathie. Also, dass Homöopathie nicht Krebs heilen kann, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber haben solche Globulis nicht doch ein Wirkstoff, der so bei so einer Erkältung helfen kann?
Nee, so eine Erkältung kommt ja durch verschiedene Viren und durch Bakterien und das dauert halt eine Zeit, bis der Körper den Abwehrmechanismus da hochfährt. Und hier in dem Fall mit der Erkältung ist es besonders schön, gerade nach 5-6 Tagen. Da fängt es normalerweise natürlich eh an mit der Besserung der Symptome. Also da braucht man noch nicht mal auf den Placebo-Effekt vertrauen, der sonst eintritt, sondern das ist jetzt wirklich einfach, das wäre mit oder ohne Kügelchen wahrscheinlich gleich gewesen, weil der Körper das dann doch selbst geregelt hätte.
Andreas schreibt, wenn Homöopathie nicht wirken würde, dann würde sie von der Pharmaindustrie nicht so vehement bekämpft werden, sondern hergestellt werden und verkauft. Was würdest du Andreas entgegnen?
Lieber Andreas, die Pharmaindustrie, also die homöopathische Industrie ist auch die Pharmaindustrie. Das sind ja Medikamente, die hergestellt werden. Und das macht schon einen recht soliden Anteil von dem aus, was Menschen rezeptfrei in der Apotheke kaufen. Es ist nicht super viel, aber immerhin 8-9% aller rezeptfreien Arzneimittel sind Homöopathika. Und ich sehe da wenig Bekämpfung, sondern eigentlich eher, dass es ziemlich viele Firmen gibt, die davon sehr, sehr, sehr gut leben, gerade eben bei Erkältungskrankheiten und schwächeren Erkrankungen.
Cleo schreibt auf unserer D-Radio Wissen Facebook-Seite, wer heilt, hat recht und Homöopathie hat mir oft bewiesen, dass es heilt. Wie erklärst du den Erfolg? Ist es wirklich nur ein Placebo-Effekt?
Nee, es ist ein bisschen mehr vielleicht sogar als Placebo. Also einmal nimmt man keine schädlichen Substanzen zu sich. Das ist schon mal sehr gut. Das war auch das, was der, sagen wir mal, Begründer dieser Theorie, der Samuel Hahnemann, richtig gesehen hat. Also man soll nicht die ganze Zeit halt Dinge, die auch schädlich und giftig sein können, zu sich nehmen. Das ist gut. Dann ist das Zweite, dass man, wie die andere Benutzerin das vorhin gesagt hat, einfach ein bisschen wartet und sich die Wartezeit dann schöner macht und den Effekt dann halt mit dem Placebo in Verbindung bringt, obwohl es auch so passiert wäre. Und dann ist es am letzten Endes auch noch der Placebo-Effekt. Also es sind drei verschiedene Sachen und wer heilt, hat recht, weiß ich jetzt nicht genau. Dazu muss man ja erstmal schauen, was das wirklich Heilende war. Und wenn die Definition des Heilens ist, dein Körper kriegt das schon in den Griff, dann stimmt's, dann hat wer heilt recht, dann hat nämlich wirklich die Natur recht. Das ist aber dann dein Körper mit oder ohne Wasser oder Zuckerverdünnung.
Was sagst du denn den Menschen, die sagen, ja, ich habe meinem Kind, meinem Baby oder meinem Tier Globuli gegeben und es hat gewirkt? Und so ein Tier kann ja keinen Placebo-Effekt haben.
Doch, können auch Tiere, Kinder und alle anderen auch haben. Finde ich eine sehr schöne Diskussion. Das ist zum Beispiel mal eine interessante Diskussion, weil da kann man eben zeigen, zum Beispiel, es gibt ja dieses zählende Pferd. Das ist ja ein ganz berühmt, was es früher mal gab. Der Hans, der also angeblich zählen konnte. Und sehr viele Tiere, gerade eben Pferde und Hunde, die können schon ganz kleine Gesten, also Mimik und Gesten von Herrchen und Frauchen und so weiter wahrnehmen. Und denen kann man die verrücktesten Dinge damit beibringen. Also gerade bei Hunden ist das so, das Schimpfen, darauf reagieren die gar nicht. Das ist doppelt verblindet, sehr gut untersucht. Aber Herrchen und Frauchen schwören, dass das also etwas wäre, was sie dem Hund mitgeteilt haben und die Emotionen, die sie mitgeteilt haben. Aber in Wirklichkeit sind es die Gesten, die die Tiere beobachten. Und damit kann man natürlich einen Placebo-Effekt überzeugen. Wenn man selber überzeugt ist, kann man jetzt dem Pferd oder dem Hund den Eindruck geben, es geht ihm besser. Dass man übrigens überzeugt sein muss bei Homöopathie, bewirkt, dass viele von den Homöopathen, die es ausüben als Beruf, eben auch so überzeugt sind. Weil sonst funktioniert es gar nicht. Das ist so ein Auswahlprozess.
Also der Hund merkt, dass es dir gut tut, dass er dir das jetzt gegeben hat. Und dann sagt er, ah ja gut, dann geht es mir auch besser.
Genau, also das ist doppelt verblindet bei Menschen zumindest untersucht. Weil wenn nämlich derjenige, der dir das verabreicht, das Homöopathikum, nicht überzeugt ist, nicht auf dich eingeht, nicht ruhig mit dir redet und sich keine Zeit nimmt, dann funktioniert es nämlich bei Homöopathika genauso gut oder genauso schlecht wie bei Arzneimitteln, die manchmal auch nicht so perfekt funktionieren.
Forensiker und Wissenschaftsautor Marc Benecke in D-Radio Wissen. Ihr merkt, kein Homöopathie-Fan.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hört mal.
Australia is a wonderful island with a treasure trove of unique plants, animals and people.
That has to be protected.
Ja, Australien ist eine wundervolle Insel, die muss geschützt werden. Was hier so klingt wie ein Werbevideo, das ist ein Entschuldigungsvideo von Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Frau Amber Heard. Heute haben die beiden nämlich in Australien vor Gericht gestanden und dieses Entschuldigungsvideo soll den beiden den Hintern retten und zwar vorm Knast oder zumindest gerettet haben. Das Netz hat momentan sehr, sehr viel Spaß an diesem Video. Ihr müsst es euch anschauen, weil ich weiß nicht, ob man es so richtig ernst nehmen kann. Donja Farahani, eigentlich ist nichts passiert, außer dass die beiden ihre Hunde in Australien mit dabei hatten. Ne? Wieso die Aufregung?
Du sagst das so, das ist illegal. Ja. Pistol und Boo, so heißen die beiden Hunde, wurden nach Australien geschmuggelt per Privatjet. Dafür stand dann Depps Frau heute vor Gericht, weil für illegalen Tierimport gibt es in Australien normalerweise bis zu 10 Jahre Haft. Mhm. Eigentlich müssen Katzen und Hunde, die aus den USA nach Australien kommen, 10 Tage in Quarantäne verbringen. Ziel ist es, Krankheiten wie Tollwut, die sollen erst gar nicht nach Australien kommen und sich dort auch nicht verbreiten. Und dieses Video soll sie mit davor gerettet haben, ins Gefängnis zu kommen.
Jetzt sieht es aber so aus, als seien die beiden eher gezwungen worden, dieses Video zu drehen. Also als würde jemand mit einer Pistole oder sowas hinter der Kamera stehen. Die sehen nicht sehr glücklich aus und man kann sie auch nicht richtig ernst nehmen.
Ja, vor allem weißt du, wer das Video auf Facebook hochgeladen hat? Der australische Landwirtschaftsminister. Oh. Und es sieht so aus, als ob wirklich Johnny Depp entweder gleich loslacht oder, also es ist wirklich skurril, vor allem das Ende.
I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared.
Es tut mir leid, dass ich Pistol und Boo nicht angemeldet habe.
Declare everything when you enter Australia. Thanks.
Australien zu beschützen ist wichtig, bitte. Deklariert alles, gibt alles an, danke. So. Und die Leute auf YouTube, die haben so gefakte Making-of-Videos schon hochgeladen, wo dann jemand aus Nordkorea mit einer Waffe in der Hand da steht, einen Zettel hochhält mit dem Text, was sie sagen sollen. Und das war Das Ganze ist aber doch dramatisch, weil der Landwirtschaftsminister hatte damals, das war vor einem Jahr, damit gedroht, die Hunde einzuschläfern, wenn sie nicht nach 72 Stunden Australien verlassen. Bevor das Ultimatum aber abgelaufen ist, wurden die beiden Hunde zurückgeflogen. Und heute hat Amber Heard seine Frau vor Gericht zugegeben, dass sie für die Einreisedokumente ihrer beiden Terrier falsche Angaben gemacht hat. Aber das hat sie nicht absichtlich gemacht. Sie sei nur übermüdet gewesen. Oh. Das ganze Drama sei auch erst aufgefallen, weil Depps Frau die beiden Hunde in Australien zum Hundefriseur gebracht hat.
Oh, die ganze Geschichte ging erst los beim Friseur.
Genau, aber okay. Die sind ja alle glimpflich davon gekommen. Also sollte Depps Frau sich in den nächsten 4 Wochen was zu Schulden kommen lassen, dann muss sie was zahlen, und zwar 1.000 australische Dollar. Das sind 680 Euro. Ich glaube, das
können sie sich leisten, gerade so.
Wird sie verkraften.
Ja. Was kostet so ein Hund? Boah, auch so um den Dreh wahrscheinlich.
Bestimmt noch mehr, oder? Die sind bestimmt besonders gezüchtet und in Gold. Die schlafen bestimmt in Gold und essen Gold.
Donja Farani über den Hundeskandal rund um Johnny Depp in Australien.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was hat er da gesagt, der Sigmar Gabriel, unser Vizekanzler? War gestern in Ägypten zu Besuch bei Machthaber Abdel Fattah al-Sisi. Der ist dafür bekannt, dass er gerne mal Regimekritiker inhaftiert, kritische Medien nicht ganz so nett behandelt und insgesamt nicht so viel von Menschenrechten hält. Und dazu sagt Sigmar Gabriel:
Ich finde, Sie haben einen beeindruckenden Präsidenten.
Einen sehr beeindruckenden Präsidenten. So geht Diplomatie. Nett sein, auch wenn man den anderen und das, was er tut, vielleicht gar nicht unbedingt leiden kann. Wie macht ihr das auf der Arbeit oder in der Uni, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeiten müsst, die eigentlich ja nicht so euer Ding sind? Johannes Döbbelt hat euch gefragt.
Kollegen sind keine Freunde, schon klar. Aber irgendwie will man sich ja dann doch gut mit ihnen verstehen. Mal quatschen, Witze machen und natürlich will man auch gute Arbeit abliefern im Team. Aber was ist, wenn ich mit einem Kollegen oder Kommilitonen zusammenarbeiten muss, den ich überhaupt nicht leiden kann?
Schwieriges Thema. Also
reden wir doch mal drüber und starten mit
Strategie 1. Höflich bleiben und nichts sagen.
Wenn ich merke, dass es auf der Arbeit nicht so funktioniert, glaube ich, bin ich eher der Typ, der sich distanziert.
Strategie Nummer 1 ist beliebt, weil sie meist nicht so anstrengend ist. Wenn ich nichts sage, muss ich mich auch nicht streiten. Ich vermeide den offenen Konflikt.
Also ich versuche dann wirklich alles auf das Nötigste zu beschränken. Und wenn ich die Person dann später irgendwo sehe, dann halt einfach nur Hallo und Tschüss, mehr geht da nicht. Also ich bin auch nicht jemand, der gespielt nett sein kann. Das funktioniert nicht.
Auch Silas ist Fan davon, erstmal nichts zu sagen.
Tja, in der Regel erstmal ruhiges Ignorieren. Ne?
Silas arbeitet meist mit Kunden zusammen, denen er vor Ort bei IT-Problemen hilft. Und zu Kunden muss man schließlich ganz besonders nett sein.
Ich versuche halt so wenig wie möglich mit den Leuten an den Kontakt zu kommen. Und wenn es halt nicht anders geht, dann halt nett und freundlich, einfach winken. Und wenn ich nach Hause komme, denken, leck mich doch am Arsch.
Jochen May ist Karriereberater und findet die Aus-dem-Weg-Gehen-Strategie gar nicht so schlecht, wenn das denn möglich ist.
An der Stelle, wo ich mir tatsächlich die Intensität des Kontaktes aussuchen kann, dann kann man natürlich das Problem schon dadurch lösen, dass man sagt, na gut, dann reduziere ich das Ganze auf das Nötigste. Wenn das aber nicht geht, kommt man vermutlich an der Aussprache nicht vorbei.
Strategie 2. Die Meinung sagen.
Wenn jemand wirklich ein paar Eigenschaften hat, die überhaupt nicht gehen, dann kann man dem das auch ruhig sagen. Es gibt ja auch Leute, die dafür offen sind und sagen, okay, ist mir nie aufgefallen, ne? Kann ich ändern.
Manchmal muss es einfach raus. Auch wenn man noch so harmoniesüchtig ist, gibt es Konflikte mit Kollegen, die man klären sollte.
Ja, wie gesagt, ab und zu muss es mal knallen, ne?
Wichtig aber dabei, man sollte seinen Kollegen keine Vorwürfe machen, von wegen, ist alles deine Schuld, sagt Karriereberater Jochen May. Stattdessen lieber die berühmten Ich-Botschaften aussenden.
Dass man sagt, okay, ich habe hier folgendes Empfinden. Irgendwie macht mir das Probleme. Ich habe noch nicht genau raus, warum das so ist. Aber wie kommen wir denn da zusammen? Wir wissen ja, wir müssen beide miteinander arbeiten. Ich will das auch. Hast du eine Idee, wie wir da irgendwie besser zusammenarbeiten können?
Strategie 3. Super nett sein.
Strategie 3 funktioniert nach dem Motto, liebe deinen Feind. Oder tu wenigstens so. Sei besonders nett zu den Leuten, die du am wenigsten leiden kannst. Studentin Nora macht das tatsächlich so.
Ja, ich glaube, ich bin versehentlich dann immer richtig freundlich. Ich weiß aber nicht, warum.
Versehentlich?
Ja, versehentlich. Ich will das nicht, aber es kommt halt einfach so freundlich raus.
So freundlich wie zu mir gerade jetzt so ungefähr?
Nein, noch viel freundlicher. Es ist wirklich, ich glaube, es ist schon psycho-freundlich, damit man keinen Streit anfängt. Ich glaube, das ist es. Ich tue dann so, als wären das meine besten Freunde. Aber nicht, um denen das zu zeigen, sondern um mir selber das einzureden, dass alles cool ist.
Das löst nicht Problem, sondern das versucht maximal ein paar Symptome zu verkleiden, dass man eben möglichst nicht auffällig wird. Also wenn das wirklich so ist, dass sie da mit ein oder ich hoffe ja nicht mit allen, aber dann vielleicht oder mit maximal zwei Personen solche Probleme hat, würde ich tatsächlich das direkte Gespräch suchen. Das ist immer besser als versuchen, an den Symptomen rumzulaborieren.
Da ist natürlich was dran. Andererseits, vielleicht hat die Supernetzwerk-Strategie auch Vorteile, glaubt zumindest ITler Silas.
Es gibt ja, glaube ich, dieses Lied von den Ärzten, was da in die Richtung geht und sei immer nett und freundlich, das ärgert sie am meisten. Ne? Also könnte schon funktionieren, denke ich. Ne? Und gerade wenn man jetzt so auf die Politik anspielt, da ist das sicherlich so, wenn man dem anderen keinen Angriffspunkt gibt, dann kommt man wahrscheinlich schneller zu dem Ergebnis, was man will. Ne?
Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten, bleib höflich und sag nichts, das ärgert sie am meisten.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Von Nordafrika nach Italien. Bei der Überfahrt übers Mittelmeer sind wohl wieder Menschen ertrunken, als ihre Boote gekentert sind. Laut italienischen Medien gelten rund 400 Migranten im südlichen Mittelmeer als vermisst und es sieht momentan so aus, als seien sie gestorben. Die Flüchtlinge haben offenbar versucht, auf 4 Booten von Ägypten aus Italien zu erreichen. Tilman Kleinjung, unser D-Radio-Wissen-Korrespondent in Italien. Tilman, die Meldungen, die klingen schrecklich. Was ist bisher über die Tragödie bekannt?
Alles, was wir haben, ist im Grunde nur eine 6 Zeilen dürftige Nachricht im arabischen Dienst von BBC, wo der somalische Botschafter in Kairo sagt, dass 400 Menschen auf dem Weg unterwegs waren nach Italien auf 4 verschiedenen Booten und dass die ertrunken sind im Meer. Sehr viel mehr wusste man zumindest bis heute Morgen überhaupt nicht. Und deshalb war es sehr, sehr schwierig herauszufinden, wer, wo, wie und wann etwas passiert ist. Also sind die von Libyen aus losgefahren oder von Ägypten aus? Wer war an Bord? Anscheinend überwiegend Somalier. Und so langsam gibt es ein paar mehr Informationen, insbesondere aus den Herkunftsländern. Ein somalischer Regierungssprecher hat gesagt, dass auf den Booten 500 Menschen unterwegs waren und das sollen wohl überwiegend Somalis gewesen sein, die dabei ertrunken sind. Es gibt auch erste Angehörige, die sich melden und sagen, ja, wir haben da Verwandte verloren bei der Überfahrt nach Italien.
Man liest jetzt immer wieder, ja, das habt ihr davon, von der Schließung der Balkanroute. Wenn du sagst, das sind Somalier wahrscheinlich gewesen, dann heißt das auch gleichzeitig, diese Überfahrten haben nichts mit der Schließung der Balkanroute zu tun, richtig?
Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir beobachten ja schon seit Wochen eine stärkere Nutzung der zentralen Mittelmeerroute, also der Fluchtwege von Libyen, vor allem nach Italien. Und auch da wurde immer wieder gesagt, Mensch, das ist eben die Schließung der Grenzen am Balkan. Nein, das ist nicht so. Das sind vor allem Afrikaner aus Westafrika oder aus Ländern südlich der Sahara, eben Äthiopien, Somalia, Sudan, die da versuchen, nach Europa zu kommen. Das hat überhaupt nichts mit der Schließung der Balkanroute zu tun.
Gibt es schon Reaktionen auf dieses Unglück? Bisher heißt es ja in solchen Fällen immer, jetzt muss endlich irgendwas passieren, jetzt muss gehandelt werden und dann passiert wieder nichts.
Ja, sind doch einigermaßen alle schockiert, vor allem die Verantwortlichen der EU und vor allem die Außenminister, die sich zurzeit in Luxemburg treffen, von diesem tragischen Zufall, dass genau vor einem Jahr, genau heute vor einem Jahr, ein Riesenschiffsunglück vor der libyschen Küste passiert ist, wo eben mehr als 700 Menschen ertranken. Und genau damals hatten eben die Verantwortlichen der EU gesagt, das darf nie wieder passieren. Und dann hat man eben diese EU-Militäraktion eingeführt, die sogenannte EUNAVFOR Med, an der auch 2 deutsche Marineschiffe beteiligt sind, die da eben im Mittelmeer patrouillieren und versuchen eben Flüchtlingsboote aufzubringen, zu retten und eben auch die Schleuser dingfest zu machen. Das ist eine Aktion, die relativ gut läuft und die auch immer wieder, auch heute ist es wieder gelungen, Menschen zu retten, die ansonsten ertrunken wären. Allerdings kann man eben nicht das gesamte Mittelmeer von der ägyptischen über die libysche bis hin zur nordafrikanischen Küste flächendeckend abdecken mit solchen Schiffen. Deshalb ist man natürlich entsetzt und ratlos, wie das passieren konnte. Und zum Beispiel der italienische Außenminister hat heute einmal mehr gesagt, wir brauchen sichere Fluchtwege nach Europa, wir brauchen Korridore. Ansonsten wiederholen sich solche Unglücke ständig.
Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich im Frühling und im Sommer mit deutlich mehr Überfahrten auf dieser Route rechnen, damit, so zynisch es auch klingt, auch mit mehr Toten.
Ja, damit muss man rechnen. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen deutlich mehr Ankünfte in Italien. Allein im März sind 10.000 Menschen gekommen. Das ist deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Selbst im Höhepunktjahr 2014, als ganz viele nach Italien kamen, auch Syrer. Unter denen, die da nach Italien kommen, sind aber keine Syrer, sondern es sind tatsächlich nur Westafrikaner. Und auch heute fand ja parallel eine zweite Rettungsaktion statt im Kanal von Sizilien vor der libyschen Küste, wo ein Schlauchboot, davon gibt es eben auch Bilder, schon halb versunken war und eben ein privates Rettungsschiff so schnell zur Stelle war, dass die allermeisten auf diesen Booten gerettet werden konnten. Allerdings geht man auch hier von etwa 20 Vermissten aus. Also sprich, mit der steigenden Zahl der Überfahrten wird auch die Zahl der Toten steigen. Das liegt in der traurigen Logik dieser lebensgefährlichen Flucht übers Mittelmeer.
Wieder ein, vermutlich sogar mehrere Bootsunglücke mit wahrscheinlich vielen ertrunkenen Flüchtlingen von Nordafrika nach Italien. Tilman Kleinjung war das aus Rom mit den Infos. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einsatz im Burger-Restaurant. Wobei, Moment, es muss richtig heißen, Einsatz im veganen Burger-Restaurant. Am Wochenende hat die Berliner Polizei bei der Eröffnung eines veganen Burger-Imbiss ja anrücken müssen. Der Grund ist, zu viele Leute wollten dieses vegane Zeugs essen. 300 Leute im Laden und Hunderte davor, sodass die Straße blockiert war. Die Polizei, die hat nach nicht mal zwei Stunden die Eröffnungsparty dann beendet und die Wartenden mussten nach Hause geschickt werden. Donja Farahani aus dem D-Radio Wissen-Team, wieso wollten da so viele Menschen rein? Vegane Restaurants gibt es ja mittlerweile viele.
Das stimmt. Kostenlose Burger und kostenlose Drinks wurden versprochen. Außerdem wurde ein DJ eingeflogen und die Macher haben da so ein richtiges Event draus gemacht. Die Mitarbeiter haben extra designte Arbeitskleidung immer an. Das Sofa im Laden soll von diesem Harald Glöckner sein, diesem skurrilen Designer. Aber das reicht auch alles nicht, damit die Leute kommen, weil sie sonst davon auch gar nicht erfahren. Die beiden Macher sind halt keine Unbekannte. Ne? Das sind halt Modeblogger mit fast 30.000 Likes bei Facebook und auf Instagram sind die auch erfolgreich. Und die haben schon im Vorfeld Interviews gegeben und die sind generell bekannt. Die hatten zum Beispiel mal ein Interview mit Til Schweiger, der ist ja schon in Deutschland ein A-Promi. Und ja, im Vorfeld haben viele Blogs und auch Zeitschriften über diese Eröffnung berichtet. Die FAZ, GQ, diverse Blogs und auch die japanische Vogue.
Wow.
Warum auch immer die das gemacht hat.
Aber eigentlich ist das Wichtigste, dass das Essen gut ist. Ja, dann wird das Restaurant irgendwann von alleine bekannt. In dem Fall wusste das ja keiner. Wie kriege ich das hin, dass ich auch so einen Hype auslöse?
Habe ich mir nämlich auch überlegt. Meine Mutter, die macht so ein leckeres, ja, so ein Kräuterkuchen-Omelett. Kukusabsi heißt das. Ich habe überlegt, boah, ich will jetzt auch damit reich werden. Leider habe ich keine Fanbase wie die beiden Modeblogger. Und deswegen soll ich mir Leute suchen, die Einfluss haben und mir dabei helfen, mein Ding, mein Kukusabsi bekannt zu machen, mein Restaurant, zum Beispiel Foodblogger. Das hat mir Michael Krause geraten. Er berät Restaurants in Sachen Marketing.
Gerade wenn die Foodblogger sich in der Nähe befinden oder die Unternehmen sich in der Nähe befinden oder die Personen, dann würde ich empfehlen, einfach mal vorbeizugehen mit einer Kostprobe vom Essen und den Leuten einfach zu zeigen, wie gut ihr Restaurant ist. Also würde ich sagen, okay, gut, hier ist eine kleine Auswahl von dem, was wir anbieten und wir denken, dass das euren Freunden oder den Personen, die euren Blog lesen, auch gefallen würde, auch schmecken würde und ja, hier ist einfach bloß eine kleine Kostprobe.
Wenn ich dann Glück habe, schmeckt denen das und dann verbreitet sich das ja. Die posten das, die schreiben das und dann kann ich das vermarkten. Ich muss aber dafür wissen, was ist meine Zielgruppe und dann suche ich nach diesen Kooperationspartnern. Das kann ja auch der hippe Friseur sein um die Ecke, der kann das ja auch gut vermarkten. Aber wichtig ist, dass es natürlich auch was Trendiges ist. Also Berlin ist ja europaweit für seine vegane Szene bekannt und da hat das dann gut reingepasst. Ja,
dieses Kukusabsi von deiner Mutter, könnte das ein Trend werden?
Naja, ich könnte es irgendwie versuchen, vegan zu machen, aber eigentlich ist es so, dass Essen aus anderen Ländern einfach nicht mehr hip ist. Das hat mir Trendforscher Peter Wippermann erzählt.
Jetzt geht es plötzlich um was ganz anderes. Es geht nämlich in erster Linie um uns selbst. Und da setzt eben genau dieses Thema vegan an oder Paleo an oder auch Keto, also eine Low-Carb-Diät, eine kohlenhydratfreie Diät. Es geht eben nicht mehr um die Exotik der fernen Länder, sondern es geht wirklich um die Wirkung der Speise auf uns selbst.
Ja, sehr schade. Also Kukusabsi von meiner Mutter, das ist iranisch, das ist kein Superfood, hat zwar wenig Kohlenhydrate, aber auch nicht so wenig. Also hip oder in ist alles, was uns gesund und fit macht, wie ja dieses Paleo, die Steinzeiternährung. Da sprießen ja aktuell auch die neuesten Restaurants raus. Also irgendwas, da gibt es ja nur Sachen, die nicht verarbeitet sind. Kein Zucker, kein Weizen. Und außerdem der große Trend, Birkenwasser soll den Smoothie in Zukunft ersetzen. Ja. Weil Birkenwasser ist süß, hat wenig Kalorien und soll gegen unreine Haut und Zellulite helfen.
Ja, yeah. Birkenwasser haben wir vor 2 Wochen den Test gemacht, wie man Birkenwasser selbst vom Baum abzapft und danach das Loch dann wieder verschließt. Könnt ihr euch bei uns im Netz anhören. Einfach auf dradiowissen.de nach Birkenwasser suchen und ansonsten, ja, braucht ihr...
Kokosabzi ist so fettig, das kriegt man eher...
Ja, dann nimm halt Birkenwasser dazu. Und wichtig ist Till Schweiger und ein Sofa von Harald Glöckler, ne?
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der FC Bayern hat einfach alles. Genug Geld, um sich die besten Spieler zu kaufen und die Gunst des Schiedsrichters auf seiner Seite. Wissenschaftler der Frankfurt School of Finance and Management haben nachgewiesen, dass es diesen Bayern-Bonus tatsächlich gibt. Wenn also ein schwaches Team gegen die Bayern spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schiedsrichter bei einem berechtigten Elfmeter trotzdem zu Ungunsten des schwachen Teams entscheidet, 3-mal so groß wie im Durchschnitt. Die Schiedsrichter sind also unbewusst klar befangen. Herausgefunden haben die Wissenschaftler das, indem sie die Daten der deutschen Fußballliga zu den Schiedsrichterentscheidungen in allen 4248 Spielen der ersten Bundesliga zwischen 2000 und 2014 ausgewertet haben. Der besondere Fokus lag dabei auf den falschen Entscheidungen der Schiedsrichter. So stellten die Forscher auch fest, dass Schiedsrichtermannschaften, für die etwas auf dem Spiel steht, ebenfalls unbewusst bevorzugen. Genauso wie Mannschaften, die zu Hause spielen, womit der Heimvorteil empirisch bewiesen ist. Portale wie Airbnb, die Privatunterkünfte als Alternative zu Hotels vermitteln, machen den Wohnungsmarkt in den Städten kaputt. Diesen Vorwurf hört man immer wieder. Aber was ist wirklich dran? Das wollte der Immobilienentwickler GBI wissen und hat dazu eine Untersuchung in 179 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern gemacht. Heraus kam, dass in Deutschland tatsächlich jeder 11. Städtereisende seine Unterkunft bei Airbnb, Vimdu oder Nine Flats bucht. Die meisten in Berlin, Leipzig, Hamburg, München oder in Köln. In Berlin gibt es mit 14.400 Unterkünften auch das größte Angebot an Wohnungen, die ausschließlich von Touristen genutzt werden und eben nicht von Berlinern, die darin leben. Ab Mai soll in Berlin aber härter gegen eine solche Zweckentfremdung vorgegangen werden. GBI zufolge stimmt also der Eindruck, dass Portale wie Airbnb das Wohnungsangebot verknappen. Ein rechtliches Verbot hält der Immobilienentwickler aber nicht für sinnvoll. Schlechte Aussichten bei der Partnersuche haben offenbar auch einen Einfluss darauf, wie wir mit Geld umgehen. Wer den Eindruck hat, dass es gerade schwer ist, einen Partner zu finden, der ist laut US-Psychologen bereit, sein Geld riskanter anzulegen. Die Forscher berichten von ihren Experimenten im Fachmagazin Psychological Science. Sie zeigten zum Beispiel heterosexuellen Teilnehmern Bilder von Männern und Frauen. Je nach Geschlecht des Teilnehmers waren die Frauen oder die Männer in der Überzahl. So sollte der Eindruck entstehen, dass mögliche Partner gerade knapp sind. Im zweiten Teil des Experiments mussten die Probanden dann Lose kaufen, entweder ein günstiges mit möglichem kleinen Gewinn oder ein teures mit Aussicht auf mehr Gewinn. Ergebnis: Teilnehmer, die den Eindruck hatten, partnertechnisch gerade unterversorgt zu sein, waren bereit, mehr zu riskieren. Sie kauften öfter das teure, aber auch risikoreichere Los als Teilnehmer in der Kontrollgruppe.
D-Radio Wissen.
Frauen und Wikipedia. Das ist, wenn man es rein zahlenmäßig betrachtet, keine wirkliche Erfolgsstory. Artikel über Wissenschaftlerinnen zum Beispiel gibt es in der Wikipedia viel seltener als Artikel über ihre männlichen Kollegen. Wiki-Artikel schreiben, das machen auch hauptsächlich die Kerle anscheinend. Katharina Habermann ist Mathematikerin an der Uni Göppingen, dieses Semester Gastprofessorin an der Uni Bielefeld mit dem Thema Gender Gap in der Wikipedia. Hallo Katharina.
Hallo Ralf.
Ich habe es direkt nachgeschaut. Über dich gibt es auch keinen Wikipedia-Eintrag. Warum?
Das ist korrekt. Ja, für Wikipedia-Artikel haben sich klar definierte Anforderungen herauskristallisiert. Die sind zum einen formaler Natur und zum anderen betreffen die natürlich auch die Relevanz des behandelten Themas. Und wenn es sich bei Artikeln um Artikel über Personen handelt und hier insbesondere um Artikel über lebende Personen auch noch, dann sind die Relevanzkriterien natürlich sehr hoch und das ist ja auch vernünftig so.
Okay, und bei dir haben die nicht zugetroffen, oder?
Ich bin noch nicht prominent genug, sagen wir es mal so.
Wie stark fremdeln Frauen denn generell mit Wikipedia? Oder andersrum, fremdelt Wikipedia mit Frauen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die sich die Wikipedia auch selbst immer wieder stellt und die Wikipedia auch auf ihrer Tagesordnung hat. Anfang des Jahres im Januar gab es eine Umfrage unter Wikipedia-Autoren und da haben lediglich 10% der Umfrageteilnehmer angegeben, weiblich zu sein. Und dieser geringe Anteil von Frauen bei den Wikipedia-Artikeln wird aber mehrheitlich auch von den mehrheitlich Männern, die dort geantwortet haben, als negativ bewertet. Das betrifft zum Beispiel die Vielfalt der Themen oder andere Fragen oder die Aktivitäten in der Wikipedia. Mhm.
Das heißt, Frauen sind weniger bei Wikipedia, schreiben weniger Artikel. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
Also sie schreiben sowohl weniger Artikel als auch Artikel über Frauen sind vom Anteil her weniger bei der Wikipedia. Warum Frauen weniger für die Wikipedia schreiben, da könnte man am Anfang vielleicht vermuten, dass es eher das technische Know-how ist, was einem da im Wege steht. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Vielmehr wird der Umfang, der Umgang und Konflikte innerhalb der Wikipedia als Hürde empfunden. Und das ist der größere Umfang hier. Die Atmosphäre wird als recht schroff charakterisiert. Und auch bei der Umfrage, die ich da am Anfang erwähnte, wird der Umgangston insgesamt als skeptisch und herablassend bezeichnet. Und das offenbar nicht nur von den Frauen, sondern auch von den Männern, die in der Wikipedia als Autoren aktiv sind. Vielleicht wollen Frauen sich das nur nicht einfach antun.
Okay, das heißt, Sie haben vielleicht erstmal schlechte Erfahrungen gemacht, weil es ist ja nicht schwierig, so einen Wikipedia-Artikel zu schreiben. Und dann kommen aber die anderen, die Wölfe, die stürzen sich über dich und sagen, hier ein Fehler, das löschen wir, das kommt wieder weg und so. Und man sieht ja dann auch direkt, wie dieser Artikel wieder verändert wird.
Genau,
ne?
Genau.
Oder wenn du einen Artikel ergänzt, dann siehst du ja auch direkt, da kommt jemand, der fand das überhaupt nicht richtig, der hat es einfach wieder gelöscht. Ja? Du schreibst auch selber für die Wikipedia. Wie sind deine Erfahrungen da bisher?
Also ich muss dazu sagen, dass sowas bei meinen Beiträgen mir bisher noch nicht passiert ist. Natürlich kann man das in der Historie eines Artikels immer beobachten. Ich habe mich in der Wikipedia auch von vornherein als Autorin zu erkennen gegeben und muss sagen, dass ich bisher, ich bin noch nicht lange dabei, noch keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Aber ich werde das natürlich auch weiter beobachten. Mhm. Aber das ist natürlich generell ein Problem, dass ist irgendwo auch eine Frage derjenigen, die sich mit der Wikipedia beschäftigen, wer mit wie viel Zeit in die Sache reingeht, wer wie lange den Diskussionen dort standhält und sich in die Diskussionen einbringt, die ja auch an verschiedensten Orten stattfinden und welche Themen man auch überhaupt selbst erstmal als Anfänger in eine Wikipedia überhaupt einbringt.
Okay, dann gehen wir mal auf die Anfänger. Jetzt machen wir mal einen Aufruf und sagen, werdet Wikipedia-Autorinnen. Ja. Was sollen die am Anfang beachten?
Also generell kann man der Wikipedia auch als Autor oder Autorin beitragen, ohne sich direkt als Nutzer anzumelden. Wenn man aber regelmäßig dabei sein möchte, ist es schon sinnvoll, sich einen Account zuzulegen. Und da ist es die Frage, darüber nachzudenken, welchen Nutzernamen man sich zulegt. Und da kann man als Frau natürlich auch einfach daran denken, sich einen neutralen Nutzernamen zu wählen, um dann erstmal ein bisschen von den Wölfen, wie du das genannt hast, erstmal etwas in Ruhe gelassen zu werden. Ein zweiter Punkt wäre vielleicht, dass man erstmal mit kleineren Bearbeitungen anfängt, dass man sich nicht gleich ein großes Mainstream-Thema nimmt, sondern dass man zum Beispiel erstmal Tippfehler korrigiert an Artikeln, die andere geschrieben haben, um die Art und Weise kennenzulernen, wie so ein Wikipedia-Artikel rein technisch geschrieben wird. Wenn man selber einen eigenen Artikel beitragen möchte und eine gute Idee dafür hat, dann empfiehlt es sich natürlich, ein Thema zu wählen, in dem man sich bestens auskennt, wo man auch die entsprechende Literatur dazu anführen kann, dass das auch auf dem aktuellen Stand ist. Und dann sollte man den Artikel so gut vorbereiten, dass es nicht nur ein ganz grober Entwurf ist, dass er grammatikalisch vollständig ist von der Struktur her und dass er auch eine gewisse Vollständigkeit, was die inhaltliche Gestaltung angeht, aufweist. Und für solche Artikelentwürfe hat man, wenn man als Benutzer angemeldet ist, auch entsprechende Arbeitsbereiche. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man mit sowas startet, dann auch von Beginn an damit rechnen kann, erfahrene Wikipedia als Unterstützer zu bekommen, wenn man nicht von vornherein alle formalen Richtlinien aus dem FF beherrscht. Dann sind es andere Wikipedianer, die dann mal noch eine Ergänzung vornehmen, zum Beispiel eine Kategorie hinzufügen oder Literaturhinweise nachtragen. Also wie gesagt, vielleicht habe ich noch nicht die ganz heißen Themen gewählt, aber ich habe bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
Also, das ist ein guter Tipp. Erstmal den Entwurf schreiben und dann erst ab damit ins Netz.
Ja, genau.
Katharina Habermann ist das. Mathematikerin an der Uni Göttingen über die Gender Gap in der Wikipedia.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da sitzt ein 26-jähriger Student in einem Flugzeug und telefoniert. Kurz vorm Start sagt er am Telefon, Inshallah, heißt auf Arabisch, so Gott will. Das kriegt eine Frau mit, die vor ihm sitzt, kriegt Panik und beschwert sich beim Personal. Daraufhin fliegt der Typ aus dem Flieger raus, Terrorgefahr, das FBI verhört ihn. Das ist eine Story, die tatsächlich genauso passiert ist. Und Donja Farahani aus unserem Team, dir könnte das auch passieren, ne?
Absolut. Also jedes Mal, wenn ich mit meinem Opa telefoniere, dann läuft das so. Donja, wie geht's dir? Ich sag, gut. Er sagt, Alhamdulillah, das heißt so viel wie Gott sei Dank. Mhm. Dann sagt er, wann kommst du mich endlich im Iran besuchen? Dann sag ich, im Sommer, Opa, Inshallah, das heißt, wenn Gott will. Das sind Begriffe, die ich auch mal so unter Freundinnen benutze, wenn ich jetzt mit meinen marokkanischen und iranischen Freundinnen irgendwie unterwegs bin. Meist auch so ein bisschen aus Spaß, weil das ja eher so ältere Menschen nutzen. Badia Rusta ist Regisseur mit iranischen Wurzeln und der beschäftigt sich viel mit Sprache und Sprachgebrauch von islamischen Begriffen und er sagt, so sagt man das halt.
Also gut, bei diesem Studenten im Flieger war es wohl so, er hat mit seinem Onkel im Irak telefoniert und von einem Treffen mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon erzählt. Ban Ki-moon habe ihn was zum Islamischen Staat gefragt und sie hätten dann zusammen Hähnchen gegessen und dann haben sie sich verabschiedet eben mit Inshallah. Ne?
Ich verstehe, dass so nach den Anschlägen die Leute empfindlich sind, aber im Ernst, du würdest ja nicht am Telefon, wenn du jetzt gerade einen Anschlag planst, dann sagen, ja, hier ist der IS und Ban Ki-moon.
Genau.
Also ich finde das übertrieben und ich finde auch, und ich sage dir vor allem auch, das schränkt Menschen wie mich ein, also Menschen, die nicht radikal sind, die nicht mal wirklich religiös sind. Und es provoziert mich auch, weil ich muss mir jetzt Gedanken machen, darf ich jetzt im Flieger eigentlich, wenn ich jetzt mit den Mädels nach Mallorca fliege, darf ich eigentlich mein iranisches Buch mitnehmen, um auf dem Weg mit der Schrift oder ist das dann auffällig? Darf ich noch mit meiner Mutter dann sprechen oder ist das auffällig wegen irgendeiner Sprache? Und das ist provozierend und das nervt. Und deswegen ist die richtige Haltung wichtig. Der Regisseur hat, also Rusta sagt auch, dass wir uns mal Gedanken darüber machen sollen, wie oft wir eigentlich das Wort Gott benutzen. Also wie oft wir sagen irgendwie Gott sei Dank und wenn jedes Mal großer Alarm ist, dann müsste ja ständig irgendwie FBI, BND, CIA vor unserer Tür stehen.
Also wir sagen ständig, ne? So, oh Gott, sagen wir. Wir
oh
sagen
Gott,
so Sachen
oh Gott.
Wie, um Gottes Willen, wie uns Gott schuf.
Oh nackt, Gott, hilf nackt, mir, Gott bitte, schuf, bitte.
Genau. Dankeschön, Donja Farahani. Hat bisher keine Probleme gehabt im Flugzeug, oder?
Bis jetzt nicht, nee. Irgendwie nicht.
In die Radio Wissen.
Vielleicht kommt das ja noch. Ich rufe dich an und dann sage ich, Inshallah, Ralf, Inshallah.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie ist das bei euch Autofahrern? Schaut ihr immer noch so genau auf den Spritpreis wie noch vor anderthalb oder zwei Jahren? Früher habe ich immer bis zum Nachmittag gewartet mit dem Tanken, weil dann ist der Dieselpreis nochmal runtergegangen von 1,40 Euro auf 1,37 Euro. Das wusste ich immer und dann habe ich für 1,37 Euro getankt. Heute ist es mir sowas von egal, ob ich 1,02 Euro oder 97 Cent bezahle, ehrlich gesagt. Es ist momentan ein großer Wunsch der ölexportierenden Länder. Der Ölpreis soll wieder steigen. Das ist ein Plan, aus dem jetzt wieder nichts wurde. Die wollten sich auf einer großen Konferenz in Katar gestern einigen, die Förderung von Öl zu deckeln, nämlich damit der Ölpreis wieder steigt. Keine Einigung und zack, der Ölpreis ist wieder deutlich gesunken. Gut für uns, die Preise an den Tankstellen, die dürften nämlich auch wieder sinken. ARD-Energieexperte Jürgen Döschner. Trotzdem boomt zum Beispiel Tesla mit Elektroautos, mit diesem neuen Modell 3, über 300.000 Bestellungen. Woran liegt das, dass Elektroautos ja momentan boomen?
Ja, das ist ein interessanter Zusammenhang. Manche meinen ja, das sei ein Widerspruch. Das hat etwas zum Beispiel mit dem kommenden Freitag zu tun. Am Freitag wird in den USA das Klimaschutzabkommen unterzeichnet, das im letzten Jahr in Paris ausgehandelt worden ist. Und darin steht ja, dass man sich von den fossilen Brennstoffen, von Öl, Gas und Kohle verabschieden will. Und man kann in gewisser Weise sagen, um das etwas zu verkürzen, dass das, was die OPEC und andere Ölförderstaaten jetzt tun, nämlich Öl rauszuhauen, was das Zeug hält, den Ölmarkt gewissermaßen zu überschwemmen, dass das eine Panikreaktion darauf ist, dass das Ölzeitalter nun doch absehbar zu Ende geht.
Ist das denn realistisch, komplett auf diese fossilen Brennstoffe zu verzichten?
Naja, wir sehen ja nicht nur Tesla, der eine Strategie verfolgt, wo man die Idee mit der Praxis in Einklang bringt. Er baut eine riesige Fabrik, wo die Batterien für seine Autos demnächst zum halben Preis hergestellt werden sollen. Wir sehen auch eine politische Diskussion und auch politische Maßnahmen, die dem entsprechen. In Norwegen und in den Niederlanden gibt es Initiativen, den Verkauf oder zumindest die Neuanmeldung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab Mitte des nächsten Jahrzehnts, also ab 2025, generell zu verbieten. Also wir reden hier in Deutschland noch über mögliche Subventionen für Elektroautos. In anderen Ländern ist man schon viel, viel weiter. Und ich glaube, dass das, was da in Holland und in Norwegen gerade passiert, ist nur der Vorbote dessen, was noch kommen wird. Und wenn man das dann in Bezug setzt zu dem, was auf der ökonomischen und auf der technischen Seite momentan passiert. Es ist ja nicht nur eine Frage der Politik, es ist ja auch eine Frage, wie konkurrenzfähig werden diese Elektroautos. Dann kann man damit rechnen, dass eben in absehbarer Zeit, und beim Öl spricht man ja immer von langfristigen Horizonten, dass also in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wir ein Ende der Verbrennungsmotoren sehen werden. Und darüber machen sich die ölproduzierenden Staaten heute zu Recht schon Sorgen.
Aber diese lange Zeit, du sagst jetzt 10, 20, 30 Jahre, seit bestimmt 20 Jahren heißt es, das Öl wird bald knapp. Und jetzt sinkt immer weiter der Ölpreis. Haben wir denn wirklich noch so viel Öl? Haben wir noch genug?
Naja, es kommt ja immer darauf an, mit welchen Techniken man wo das Öl herausholt. Wir haben das Fracking gesehen in den USA. Wir haben die Bestrebungen vieler Ölkonzerne gesehen, zum Beispiel in der Arktis nach Öl zu bohren, auch in der Tiefsee. Aber das sind alles Investitionen, die erfordern einen hohen Ölpreis. Und was ja jetzt gerade passiert, ist ein Verdrängungswettbewerb. Die OPEC sagt, wir wollen uns von solchen Konkurrenten wie den USA nicht das Geschäft vermiesen lassen auf den letzten Metern. Und wir wollen die jetzt in die Knie zwingen. Und die Investitionen, die heute nicht gemacht werden, etwa eben in der Arktis oder beim Fracking, die führen dazu, dass wir in 10, 15 Jahren eben dieses Öl nicht mehr zur Verfügung haben, jedenfalls nicht mehr so schnell. Das heißt, heute wird mit diesem niedrigen Ölpreis der Mangel an Öl in den nächsten 10, 15 Jahren produziert. Das heißt, auf der anderen Seite, der Ölpreis geht wieder nach oben. Klar werden dann wieder neue Investitionen getätigt, aber man kann das, was man in der Vergangenheit versäumt hat, nicht so schnell aufholen. Unterm Strich glaube ich schon, dass nicht die Kernfrage die ist, gibt es geologisch noch genug Öl, womit wir die Welt hier versorgen könnten, sondern ich glaube, dass die Klimadebatte, die Entscheidung, eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft herbeizuführen, ein viel wichtigerer Faktor in der aktuellen Frage geworden ist, wie viel Öl brauchen wir noch und wer wird bei diesem Endgame des Öls die Nase vorn haben. Die OPEC-Länder tun jedenfalls mit ihrer Politik des offenen Ölhahns alles, damit sie diejenigen sind, die noch am meisten davon profitieren können.
Also können wir zusammenfassend sagen, der Ölpreis bleibt wahrscheinlich unten, solange man das günstig raufzupumpende Öl noch raufpumpen kann. Wenn diese Quellen versickert sind sozusagen, dann wird es teurer, weil es schwieriger wird, es hochzupumpen. Und bis dahin haben wir hoffentlich alle Elektroautos.
Ja, das kann man nur hoffen und deshalb sind die politischen Entscheidungen wie beispielsweise Norwegen oder Holland so wichtig und deshalb ist es so schlecht, dass man in Deutschland von dieser Entwicklung noch weit entfernt ist.
ARD-Energieexperte Jürgen Döschner in die Radio Wissen und das war die Redaktionskonferenz am Montag. Gleich bei uns eine Stunde Musik von Carline Tyroff, am Mikrofon Ralf Günther, im Team heute Abend auch Donja Farahani. Wir haben uns viel über persische Worte unterhalten heute auch. Und sag mir nochmal dein Lieblingswort.
Persisch. Topoli. Das heißt so viel wie...
Globuli.
Ja.
Dann schließt sich der Kreis. Unser allererstes Thema der Sendung ist auch...
Topoli heißt so ein bisschen wie moppelig.
Du fette Sau. So.
Nee, nett. Wir Iraner, wir drücken uns immer freundlich aus.
Topoli.
Weh, du sagst das jetzt zu mir, ne?
Nein. Um Gottes Willen. Aber du lachst ja eh die ganze Zeit über meine Aussprache. Topoli klingt wahrscheinlich auch wieder schrecklich.
Nee, das klingt gut. Hast keinen Akzent.
Inshallah. Du findest es... Was sage ich denn da falsch? Inshallah.
Nee, das klingt richtig. Das heißt also, Gott will. Wir sehen uns morgen.
Okay, Inshallah. Schönen Abend euch. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.